Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ersten Weltkrieg und das ist herausgegeben worden von Frank Hadler und Matthias Middell. Wir leben ja in Zeiten, die interessanter sind, als wir das vielleicht gern haben würden. Mit Donald Trump als US-Präsidenten sehen wir Angriffe auf und den Rückzug aus internationalen Organisationen und Regimen, wie zum Beispiel dem Pariser Klimaabkommen. Wir sehen weiterhin die Rückkehr zu nationalen Zollpolitiken, das kann man praktisch jeden Abend in der Tagesschau hören jetzt. Und wir sehen und hören auch von Plänen zur Errichtung einer Mauer an der mexikanischen Grenze. All diese Phänomene der Renationalisierung spielen auch in Europa zunehmend eine größere Rolle, insbesondere auch in Ostmitteleuropa. Heute haben wir nun die Gelegenheit, mit drei Autoren und Autorinnen dieses Handbuchs ins Gespräch zu kommen. Sie schreiben über eine Zeit von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, wie gesagt, in der manche der Dinge, die nun wieder unter Beschuss geraten, erst entstanden und beziehungsweise aufgebaut wurden. Dafür stehen Schlagworte wie erste Globalisierung oder Mobilität und Internationalismus. Das sind jetzt drei der Themen, auf die wir im Laufe dieses Gesprächs wieder zurückkommen werden. Ich darf zunächst die drei Historiker und Historikerinnen und das Projekt kurz vorstellen. Da ist zuerst Katja Naumann. Sie hat das Kapitel Verflechtung und Internationalisierung geschrieben. Dann, es passt genau, die sitzen genau in der richtigen Reihenfolge, dann Uwe Müller, er hat über transnationale Verflechtungen der Wirtschaft in Ostmitteleuropa geschrieben. Und last but not least Michael Esch, der über Migration geschrieben hat, über transnationale Praktiken, Wirkungen und Paradigmen von Migration. Dabei, bei diesen drei Themen, Großthemen und Autoren, handelt es sich um drei von fünf Themen, die in diesem voluminösen Band sozusagen behandelt werden. Die übrigen beiden, über die wir jetzt heute nicht ausführlich sprechen werden oder vielleicht auch gar nicht sprechen werden, sind Phänomene der Territorialisierung und der kulturellen Verflechtung. Mein Name ist Dietmar Müller und ich arbeite an demselben Institut, in dem das Handbuch entstanden ist, nämlich am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig. Und ich bin sogar in derselben Abteilung tätig, die ist Verflechtung und Globalisierung genannt. Gestatten Sie mir noch eine letzte Bemerkung, bevor wir dann wirklich ins Gespräch einsteigen. Am GWZO, also so das Akronym für unser Institut, also dort laufen mehrere Handbuchprojekte, ein weiteres zur Kunstgeschichte des östlichen Europa und noch eines zur internationalen Geschichte und Völkerrecht in der Region, an dem bin ich selbst beteiligt. Diese Großprojekte sind, ich denke, man kann sagen, geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung und sie richten sich demnach nicht nur an die wissenschaftliche Community, also nicht nur an Historiker und Historikerinnen im engeren Sinne, sondern ausdrücklich auch an Studierende, an Journalisten, an Lehrende und natürlich an die interessierte Öffentlichkeit. Wir sind sehr bemüht, das auch in der Sprache und im Stil deutlich werden zu lassen, dass wir uns an ein erweitertes Publikum richten. Das wird wahrscheinlich nicht immer gelingen. Aber in diesem Handbuch, finde ich, ist das sehr gut gelungen. Nun aber genug der Vorrede, lassen Sie uns einsteigen, und zwar mit der Frage nach dem Neuen dieses Handbuchs. Es trägt ja programmatisch transnational, den Begriff transnational im Titel. Ich würde als erstes fragen, was bedeutet das eigentlich transnational? Vielleicht, wenn ihr das darstellen könntet, in Abgrenzung zu national einerseits und zu international andererseits. Wenn ich mit dir, Uwe, anfangen darf, in der Wirtschaftsgeschichte, darüber hast du ja geschrieben, beginnt ja eigentlich schon die Theoriebildung der klassischen Ökonomie mit dem vielleicht bekannten Plädoyer David Ricardos über grenzüberschreitenden Handel zwischen England und Portugal. Also international, bilateral ist der ja eigentlich schon sozusagen am Anfang der Theoriebildung mit drin. Was ist nun das Neue, was bedeutet eigentlich sozusagen der Begriff transnational?
Ja, danke für die Einführung. Es ist natürlich so, dass man in einem Handbuch, sonst wäre es kein Handbuch, im Grunde genommen schon überwiegend also Wissen zusammenstellt, was auch viele Kollegen aus verschiedenen Teilen Europas und der Welt in Büchern auch publiziert haben, aber natürlich versucht, das unter auch eine neue theoretische Fragestellung zu bringen. Und da ist tatsächlich dieses transnational ein Schlüsselwort. Und um ganz ehrlich zu sein, im Gegensatz zu meinen beiden Nachbarn hier, die eigentlich schon länger, die sozusagen fast mit der transnationalen Geschichte aufgewachsen sind, also zumindest bei Katja würde ich das sagen, habe ich, als ich in das Autorenteam eingestiegen bin, mich auch gefragt, ja, was ist das eigentlich? Das hängt damit zusammen, dass ich Wirtschaftshistoriker bin und in der Wirtschaftsgeschichte war es und ist es eigentlich bis heute noch so, dass man diesen Begriff nicht so häufig findet wie in anderen Bereichen, zum Beispiel der Kulturgeschichte oder natürlich bei der Migrationsgeschichte. Und der Verweis auf Ricardo, auf David Ricardo von dir, Dietmar, der ist natürlich insofern richtig, dass natürlich Außenhandel in jeder ökonomischen Darstellung, in jedem Handbuch, auch der Volkswirtschaftslehre etc. eine wichtige Rolle spielt. Und insofern, das machen die Ökonomen häufiger, würden sie sagen, also ja gut, was die Geisteswissenschaftler da so machen, wir machen das längst und darum müssen wir uns nicht groß kümmern. Aber es ist natürlich nicht so, denn die Frage ist natürlich, inwieweit sind diese Fragen der äußeren Verflechtung in die Theoriebildung der Ökonomie zum Beispiel eingegangen. Und da würde ich behaupten, dass das eher eine geringe Rolle spielt. Und da könnte ich dann schon mit dem Klassiker beginnen. Also jetzt will ich nicht ganz widersprechen, aber im Grunde genommen ist natürlich Ricardo, steht natürlich auf den Schultern von Adam Smith, den eigentlichen, der so als Begründer der klassischen Ökonomie gilt, der auch 50 Jahre vorher so seine Werke geschrieben hat. Und in seinem wichtigsten Werk geht es ja um die Wohlfahrt, also eigentlich um die Natur und die Gründe für den Wohlstand der Nationen. Und das heißt, hier haben wir schon also diesen Begriff der Nation und des Nationalstaates drin. Und Adam Smith, im Gegensatz zu manchen Liberalen heute, was manche Liberale heute so glauben, hat durchaus dem Staat eine wichtige Funktion eingeräumt. Aber die Kernbotschaft ist, das wissen wahrscheinlich die meisten hier, ist natürlich, dass im Grunde genommen der Markt dafür sorgt, dass wir, so wie es die Wissenschaftler sagen, eine optimale Allokation der Ressourcen haben. Die sogenannte Invisible Hand, also die unsichtbare Hand des Marktes, wird es richten. Das ist ja die Kernaussage. Und bei Ricardo ist es eigentlich so, dass er mit seiner Außenwirtschaftstheorie im Grunde genommen das nur auf die Außenwirtschaft überträgt. Dass er auch da sagt, dass also relativ komparative Kostenvorteile, wie das bei ihm heißt, dafür sorgt, dass das also das optimale Ergebnis bringt. Und daraus kommt dann eben auch das Plädoyer für den Freihandel, die große Freihandelsbewegung des 19. Jahrhunderts. Und die Auffassung der Klassik und auch der heutigen Neoklassik, die im Grunde genommen sagt, und das ist nach wie vor der Mainstream der Ökonomie, der sagt, das Prinzip Marktwirtschaft ist das Wichtigste, um Ökonomie voranzubringen. Und das entwickeln sie eigentlich für die Ebene des Nationalstaates, würden aber sagen, das gilt im Grunde genommen für andere Ebenen auch. Also man kann das also auch innerhalb kleinerer Ebenen spielen und letztendlich auch für die Weltwirtschaft. Das heißt, im Grunde genommen beschäftigen sich die Ökonomen schon auch mit internationalen Sachen, weil es gar nicht anders geht, weil es natürlich internationale Verträge gibt. Es gibt natürlich verschiedene Währungen und so weiter. Damit müssen sie sich auseinandersetzen, weil du nach internationalen gefragt hast. Aber mit eigentlich dem, was wir als transnational verstehen, also zum Beispiel mit Akteurskonstellationen oder mit Akteuren, die über nationale Grenzen hinweg agieren, beschäftigen sich Ökonomen normalerweise nicht. Sie würden auch, also die meisten Ökonomen würden auch sagen, gut, es gibt auch natürlich multinationale Unternehmen, das ist ihnen bekannt, aber im Grunde genommen ist ihnen die Nationalität ist völlig egal, ein Unternehmen ist ein Unternehmen, Punkt. Also es gibt eine ganze Reihe von Ökonomen, die bis heute eben eigentlich offen erklären, dass sie für alles diese kulturellen Sachen eigentlich nicht zuständig sind. Die Wirtschaftshistoriker, und ich bin ein Wirtschaftshistoriker, sehen das natürlich anders, weil sie immer so zwischen Ökonomie und Geschichte stehen und die versuchen da auch natürlich zu vermitteln. Also sie versuchen den Historikern beizubringen, dass Strukturen wichtig sind und den Ökonomen beizubringen, dass auch Akteure, Menschen letztendlich wichtig sind. Und wenn ich noch mal kurz in die Dogmengeschichte zurückgehen kann, gab natürlich eine wichtige Denkrichtung oder auch Schule, kann man sagen, in der Ökonomie, die sogenannte historische Schule der Nationalökonomie, die maßgeblich im deutschsprachigen Raum entwickelt wurde, im späten 19. Jahrhundert, in Berlin, in Wien, auch hier in Leipzig übrigens. Und die haben anders als Adam Smith und so gesagt, nein, die Ökonomie funktioniert nicht nach allgemeinen Gesetzen, sondern es ist alles besonders, es ist historisch gewachsen und so weiter. Das liegt natürlich uns Wirtschaftshistorikern etwas näher, aber wenn man sich die Leute anschaut, die haben letztendlich auch mit dem Nationalstaat vor allen Dingen argumentiert und deswegen kommt auch dort eigentlich das Transnationale eher wenig vor und das versuchen wir im Grunde genommen dort hineinzubringen. Wobei man vielleicht sagen muss, um diesem Missverständnis gleich vorzubeugen, transnational bedeutet nicht, dass wir irgendwie die Bedeutung von Nationen oder Nationalismus oder so geringschätzen wollen. Das spielt natürlich in der Geschichte eine sehr große Rolle. Aber wir sagen, und das versuchen wir in diesem Buch eigentlich auf verschiedenen Ebenen, ich habe es für die Wirtschaft gemacht, die Kollegen für andere Bereiche, zu sagen, dass also der Transfer von Ideen, der Flow, wie man das nennt, also Sie merken, so ganz ohne Anglizismen geht es auch bei uns nicht, von Menschen und von Waren, dass der durchaus nationale Geschichte auch beeinflusst, sehr stark mitunter, dass Nationalstaaten letztendlich auch darauf reagieren, indem sie versuchen, diese Flüsse irgendwie zu regulieren, zu kontrollieren. Stichwort wäre Protektionismus, wurde schon genannt, oder auch natürlich eine Migrationspolitik. Und anders, als Sie das in den vielen Darstellungen, die Sie auch hier auf der Buchmesse sicherlich finden werden, da wird es Dutzende Bücher geben, eine deutsche Geschichte, eine Geschichte Frankreichs, auch eine Geschichte Polens, um jetzt in unserem Untersuchungsraum hineinzukommen, wo im Grunde genommen so eine nationale Erzählung dominiert, würden wir sagen, dass es eben ganz wichtige, grenzüberschreitende, transnationale Prozesse letztendlich gibt, die diese nationale Geschichte stark beeinflusst haben. Und deswegen verwenden wir im Grunde genommen, würde ich sagen, ich weiß nicht, was die Kollegen darüber denken, das heißt, ich glaube schon zu wissen, aber ich stelle es jetzt trotzdem mal so in den Raum, transnational eigentlich in so einem doppelten Sinne, also einmal im Sinne von nationale Grenzen überschreitend und zum Zweiten auch Geschichte erzählen jenseits von diesen typischen nationalen Erzählungen. Und letzter Punkt im Grunde genommen von mir, ich möchte das vielleicht an zwei Beispielen deutlich machen, so Themen aus der, und zwar einerseits aus der Wirtschaftsgeschichte, andererseits aus der ostmitteleuropäischen Geschichte. Was so der Klassiker ist für so ein transnationales Geschehen, sind natürlich Wirtschaftskrisen. Und da würde auch niemand behaupten, dass das eine nationale Angelegenheit ist. Also man spricht darüber, also so die erste wirkliche Weltwirtschaftskrise war wahrscheinlich die um 1857. Ganz sicher könnte man das sicher behaupten für die sogenannte Gründerkrise von 1873. Wo der Absturz amerikanischer Eisenbahnaktien zum Kurssturz an der Wiener Börse und dann in Berlin und so weiter geführt hat. Also das ist offenkundig und das würde auch jeder Wirtschaftshistoriker oder Ökonom auch zugeben. Der Unterschied aber zu dem, was wir machen, ich würde behaupten, dass diese Wirtschaftskrisen also auch mitunter, also für die Gründerkrise steht da auch einiges dazu drin in dem Buch, einen wesentlichen Einfluss gehabt hat auf die Geschichte dieser Region, über die wir reden, also Ost-Mitteleuropas. Während viele Ökonomen eigentlich davon ausgehen, dass so Wirtschaftskrisen ja sowas wie, also das heißt doch wirklich so eine externe Störung sind. Da passiert mal irgendwas, irgendwelche Leute halten sich nicht an Regeln, spekulieren, übertreiben und so weiter. Und danach kommt das aber alles wieder in Ordnung. Dann kommt die nationale Geschichte sozusagen wieder in ein ordentliches Fahrwasser. Auch die Politiker argumentieren natürlich so, um die Leute so ein bisschen zu beruhigen. Das ist aber nur jetzt eine Randbemerkung. Und das unterscheidet uns dann doch. Und so ähnlich ist es im Grunde genommen auch mit den großen Darstellungen der Nationalgeschichte, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn. Die haben natürlich immer das Problem für die Zeit, über die wir hier sprechen, es gab keinen polnischen Staat, es gab keinen tschechisch-slowakischen Staat. Es gab ja, eine gewisse ungarische Staatlichkeit, aber ein völlig souveräner Nationalstaat waren die auch nicht. Das ist ein bisschen kompliziert, das könnten wir vielleicht, wenn das interessiert, besprechen. Und dann ist ganz interessant festzustellen, wie gehen diese nationalen Darstellungen mit dieser Zeit um. Und da gibt es ganz verschiedene Varianten. Entweder man lässt es gleich weg, man beginnt seine nationale Geschichte mit 1918, oder man geht in die Zeit, wo man zu diesen Imperien gehörte, also zur Habsburger Monarchie, zum Russischen Reich oder zu Preußen-Deutschland, und versucht irgendwie sich auf die Geschichte der eigenen Leute sozusagen, der eigenen Ethnie, der eigenen Nation zu konzentrieren. Manchmal kommen da so Sachen bei heraus, dass zum Beispiel dann eben eine polnische Geschichte über Polen in die Grenzen von nach 1945 geschrieben hat, was man vielleicht ja alles machen kann, was aber mitunter auch ein bisschen problematisch ist, wenn man es also sehr weit in die Vergangenheit zurücktransferiert. Und gegen diesen Mainstream der Historiografie, das versuchen wir kritisch zu beleuchten und eben auch zu zeigen, dass es im Übrigen auch andere Logiken eben als diese nationale gibt, die eben auch für die Geschichte wichtig waren, und dass zum Beispiel die Imperien, die so als so als Auslaufmodell im 19. Jahrhundert galten, doch auch die eine oder andere Problemlösung durchaus bewältigt haben. Das ist auch ein Punkt, der mir persönlich auch für die Wirtschaft ganz wichtig ist. Aber so, nun bin ich endlich ruhig.
Okay, herzlichen Dank, Uwe, für den ersten Aufschlag sozusagen zur Erklärung des Phänomens und des Begriffs transnational. Es folgen zwei weitere. In der Migrationsforschung, Mischa, scheint der Begriff transnational ja schon länger etabliert zu sein, schreibst du. Und er bezeichnet etwas recht Spezifisches, nämlich, ich zitiere, einen sich über Grenzen hinweg erstreckenden sozialen Raum, der von Migrantinnen und Migranten geschaffen wird. Wie geht das? Also wie darf man sich das vorstellen und welche Rolle spielt dabei Staat und Wirtschaft?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte zunächst mal einen Schritt nochmal zurückgehen und auf diesen Begriff des Transnationalen kommen. Also Uwe hat das schon angedeutet, es geht um irgendetwas, was Grenzen überstreitet, und zwar nationale Grenzen, was zweierlei bedeuten kann, nämlich ethnonationale Grenzziehungen, das heißt also zwischen beispielsweise Tschechen und Deutschen oder Polen und Ukrainern und so weiter, oder über die Grenzen von Nationalstaaten hinweg. Das ist erstmal auch der wesentlichere Teil dieses Begriffs. Und jetzt könnte man natürlich naiv denken, dass Arbeiten oder Leute, die sich mit Migration oder Migrationsgeschichte beschäftigt haben, dieses Konzept des Transnationalen schon immer gekannt und verwendet haben. Und das ist erstaunlicherweise nicht der Fall. Tatsächlich ist es bis in die 1960er Jahre so, dass Migrationsforschung davon ausgeht, Leute gehen von einem Ort an einen anderen Ort, bleiben dort und verschwinden in dem, was dann die Nation, die Mehrheitsgesellschaft oder was auch immer ist. Und es gibt bis heute, also ein ganz neu erschienenes Buch über Flüchtlinge und Flüchtlingsintegration verfolgt genau auch dieses Konzept. Und spätestens in den 1960er Jahren fiel einer zunehmenden Zahl von Forschern auf, dass das so einfach nicht ist. Dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die ständig auch über große Entfernungen hin und her reisen, selbst über den Atlantik hinweg. Und das auch schon im 19. Jahrhundert. Das heißt also, man hat nicht einfach den galizischen Bauern oder den ostpolnischen Juden, der zunächst mit dem Zug bis nach Hamburg fährt, dann das Schiff in die USA nimmt, froh, dass er da ist und nie wieder zurück muss. Das ist nicht so. Die reisen auch zurück. Die reisen teilweise auf Umwegen wieder zurück. Und sie halten Kontakt nach Hause. Aber wie gesagt, das wurde in den 60er Jahren entdeckt als ein komplett neues Phänomen. Erstens, das ermöglicht werde durch neue technische Einrichtungen wie Telefon, Kassettenrekorder. Also den Kassettenrekorder erwähne ich deswegen, weil wir wissen das von den sogenannten Gastarbeitern, dass sie mitunter der Schrift nicht mächtig waren und sich diese neuen in 60er Jahren aufkommenden kleinen Kassettenrekorder kauften, um lange Kassetten aufzunehmen mit Liedern, mit Erzählungen darüber, wie es ihnen geht, und die dann nach Hause zu schicken und umgekehrt. Das heißt also, wir haben plötzlich das Entdecken eines einer Identität, einer Lebensform und von Bewältigungsstrategien, die Grenzen überschreiten. Die Frage ist, ob der Begriff des Transnationalen da so ideal ist, insbesondere, aber da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück, in einer Situation, wo wir dann im 19. Jahrhundert, also bis 1918, uns mit einer Region beschäftigen, wo es gar keine Nationen oder keine Nationalstaaten gibt. Weswegen es auch Leute gibt, die vorschlagen, lass uns von translokal sprechen. Das heißt also, da ist irgendein Dorf in Galizien, da geht jemand nach Pittsburgh und hält Kontakt, der hält keinen Kontakt zwischen den USA und Galizien, sondern zwischen dem Dorf und Pittsburgh. Dieses Konzept des Transnationalen, so reizvoll es ist, sowohl für die Beschreibung der aktuellen Situation in den 60er, 70er und so weiter Jahren, als auch dann eben fürs 19. Jahrhundert, vielleicht sogar für noch länger zurückliegende Zeiten, ist evident. Er wurde aber sehr, sehr schnell ideologisiert. Das Neue, was da entdeckt wurde, bestehe darin, dass man es mit dem ersten Keim des Weltbürgers zu tun habe, der es nie weit nach Hause hat. Das wird inzwischen selbst von den Leuten, die das damals so postuliert haben, anders gesehen, weil dieses aktiv Transnationale auch immer eine Übergangsform ist. Das heißt, in der nächsten Generation fällt das in der Regel weg. Mitunter kommt es in der dritten Generation wieder auf, als ein identitärer Bezug auf die Großeltern oder ein Besuch in der fernen Heimat, die ganz früher mal war. So, was hat jetzt der Staat damit zu tun? Also wir haben keine Nationalstaaten. Das wird erst in den 20er Jahren dann eine große Rolle spielen, weil diese Nationalstaaten auf der einen Seite als moderne Staaten, wie sie 1789 gegründet worden sind, Eindeutigkeit fordern. Sie kennen keine Ambivalenz. Man kann nicht das und was anderes sein. Man ist Bürger, Bürgerin eines Staates und sonst nichts. Und das hat die Identität zu sein. Das ist gerade bei Migranten, aber nicht nur bei Migranten, aber ganz offensichtlich anders. Das heißt, diese transnationalen Aspekte sozialer Praxis bei Migranten sind unbequem. Und zwar sowohl für die Herkunftsstaaten als auch für die Aufnahmestaaten. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wir uns, wir haben keine Nationalstaaten bis 1918 im östlichen Mitteleuropa oder Ostmitteleuropa, wir haben aber Nationalbewegungen, dass diese Nationalbewegungen transnational konstituiert sind. Das heißt, wir haben es mit einer Zeit zu tun, wo nicht nur in Ostmitteleuropa, sondern auch in Frankreich, in Deutschland, in Dänemark, in England Nationalbewusstsein außerordentlich schwach entwickelt ist. Das muss den Leuten erstmal eingeprügelt werden und das dauert Generationen. Das funktioniert teilweise erst in den 50er Jahren, als wir in Europa plötzlich ethnisch homogene Nationalstaaten haben, durch Zwangsumsiedlung, Massenmord und so weiter. Jedenfalls, das ist noch nicht da. Es entsteht teilweise in dieser Migrationssituation, sei sie ein politisches Exil von urbanen Eliten, die eigentlichen Motoren nationaler Entwicklungen sind, oder aber durch eine Situation von, ich befinde mich plötzlich in einer fremden Situation und orientiere mich an den Leuten, die gleiche Sprache sprechen und unter Umständen ähnliche kulturelle Erfahrungen haben. Das heißt, ich habe migrantische Organisationen, die zur Schaffung eines nationalen Bewusstseins, das dann in die nationalen staatsbildenden Bewegungen eingeht, ganz wesentlich beiträgt. Diese migrantischen Organisationen finanzieren teilweise auch die Nationalbewegungen zu Hause. Also das, was man da sehen kann, was auch eines der Themen eines Beitrags ist, ist eben wie die Nationalisierung Ostmitteleuropas in einem transnationalen Prozess geschieht. Ansonsten ist es aber, muss man sich klar machen, dass diese transnationalen, translokalen Praktiken nicht staatsbildend gemeint sind von den meisten Akteurinnen oder Akteuren, sondern ich bin an zwei Orten und die verbinde ich miteinander und was dazwischen ist, ist mir im Grunde egal. Das heißt also, transnational ist etwas, was sich unterhalb der Ebene von Nationen oder Staaten eigentlich abspielt. Was aber nicht heißt, dass sie für staatliche Politiken oder für Ökonomien irrelevant sind. Also das zeigt sich insbesondere in einer ganz immer wieder ganz heftig diskutierten migrantischen Praxis, nämlich jemand geht ins Ausland, arbeitet dort unter Umständen zwei Schichten pro Tag und schickt so viel Geld wie irgend möglich nach Hause. Das beeinflusst natürlich die Wirtschaft in den Herkunftsorten, insofern, als dass plötzlich Geldmittel zur Verfügung stehen, die es vorher nicht gegeben hat, was die gesamte sozioökonomische Struktur dieses Ortes komplett verändert. Und es ist ein Punkt, wo die, also beispielsweise in den USA in den 20er Jahren, in den 1910er Jahren gibt es große Aufregung darüber, weil amerikanische Ökonomen sagen, das ist ja Geld, das geht uns verloren. Das wird ja hier nicht ausgegeben und geht hier eben nicht in die Wirtschaft ein. Das heißt, was so letzten Endes sich gar nicht sich ökonomisch gar nicht vertreten lässt, weil die Wertschöpfung geschieht aus der Arbeit dieser Migranten und nicht mehr. Das heißt, also gut, ein Teil dieser Wertschöpfung geht weg insofern, als ist ja dann gut. Da sagt der Wirtschaftshistoriker was anderes. Also worauf ich hinaus will, und damit schließe ich dann auch, bevor das viel zu lang wird, ist, wir haben transnationale Praktiken, die individuell oder auf einer sehr kleinen Ebene kollektiv sind, die eingehen in staatliche, ökonomische, soziale Strukturen, auch Großstrukturen. Wir haben einen Umgang von Staaten und von staatlichen Akteuren, teilweise auch von ökonomischen Akteuren, mit diesen transnationalen oder translokalen Praktiken entweder vermeidend oder teilweise eben sie auch verwendend und einbeziehend. Und das ist, worum es in diesen... und wir haben Prozesse, die abschließend, also nationalisierend gemeint sind, letzten Endes aber ohne Berücksichtigung des Umstands, dass sie transnational strukturiert sind und transnational praktiziert werden, im Grunde gar nicht verstanden werden können.
Danke, Mischa. Nach Wirtschaft und Migration wenden wir uns der dritten Perspektive zu, nämlich derjenigen, die sozusagen den Begriff schon in der Bezeichnung trägt, nämlich den internationalen Organisationen. Katja, dein Beitrag hat ja im Untertitel die ostmitteleuropäische Partizipation an internationalen Organisationen. Lass mich bitte die alte Frage nach der Relevanz sozusagen stellen. Was bedeutet es eigentlich jetzt für Spezialisten und Eliten aus der Region, aus Ostmitteleuropa, wenn sie in diesen internationalen Organisationen auftreten? Und andersrum gefragt, was ändert dies sozusagen diese Partizipation der Ostmitteleuropäer, was ändert das an der allgemeinen sozusagen Geschichte internationaler Organisationen?
Danke, Dietmar. Erstens für die Vorstellung, für die Einführung und für die Gelegenheit, uns die Gelegenheit zu geben, klarer zu benennen, was wir eigentlich mit transnational meinen. Denn Begrifflichkeiten, das Transnationale, die Transnationalität, Globalität, sind omnipräsent und häufig werden die voraussetzungslos genutzt. Uns ist eigentlich gar nicht klar, was damit gemeint ist. Und wenn man näher scheint, hinschaut, meinen Wissenschaftler genauso wie alle anderen Stimmen im öffentlichen Raum häufig ganz verschiedene Sachen damit. Wir haben uns deshalb auch, und das haben die Beiträge von Uwe und Micha gezeigt, sehr intensive Gedanken darüber gemacht, was transnational in unseren Forschungsfeldern heißen kann. Und haben das in dem Buch auch versucht, so deutlich wie möglich zu benennen, um zu einer differenzierten Debatte beitragen zu können. Und für mich, die zu internationalen Organisationen arbeitet, hat sich die Frage ganz besonders gestellt, weil, wie Sie wissen, internationale Organisationen ja landläufig gesehen werden als Instrumente staatlicher Politik. Internationale Organisationen seien im Wesentlichen national strukturiert, das heißt, sie sind Gremien von Regierungsvertretern oder aber, wenn man in den zivilgesellschaftlichen Bereich hineinschaut, daneben Zusammenschlüsse von nationalen Verbänden. Also der nationale Schriftstellerverband aus Deutschland schließt sich mit dem aus Bulgarien zusammen und dann haben wir den internationalen Schriftstellerverband. Wenn man in die Geschichte guckt, stellt man aber fest, und das haben neuere Forschungen gezeigt, und das ist hochinteressant und ist eine Kehrtwende in unserem Verständnis von internationalen Organisationen. Wenn man in die Geschichte schaut, stellt man fest, dass diese stark nationenbezogene Vorstellung und Praxis von internationalen Organisationen erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges entstanden ist. Das ist eine Imagination, eine Erfindung der 1920er, 1930er Jahre fortfolgende. Das Internationale als Gemeinschaft von Nationen oder von Nationalstaaten zu denken, die getragen werden von patriotischen, aber zugleich weltoffenen Bürgern, die sich internationale Organisationen geben und ein Völkerrecht, das ist eine Vorstellung, die entsteht in den 1920er Jahren oder setzt sich dann durch, um das präziser zu formulieren. Davor, und man kann aber auch sagen danach, sah die Praxis von Internationalisierung viel breiter aus, war viel vielgestaltiger, hatte andere Vorstellungen von Internationalisierung in sich. Das wiederum hat zur Folge, dass sowohl vor dem Ersten Weltkrieg als auch teilweise danach, aber wir reden hier in dem Buch eben bis zum Ersten Weltkrieg, dass eine Vielzahl von Akteuren angefangen haben, grenzüberschreitende Kooperation zu betreiben und sich dafür internationale Organisationen gegründet haben. Staatliche Vertreter genauso wie private Akteure. Das heißt, aus der transnationalen Perspektive heraus werden internationale Organisationen erkennbar als ein spezifisches organisatorisches Format, um grenzüberschreitendes Handeln zu Wege zu bringen. Und dabei leiten ganz unterschiedliche Anliegen. Da geht es nicht nur darum, Regierungsarbeit zu koordinieren, sondern alles Mögliche an Interessen, Reformanliegen in irgendeiner Form auf den Weg zu bringen und durchzusetzen. Das heißt, aus so einer Perspektive sind dann dementsprechend internationale Organisationen auch im höchsten Maße logischerweise transnational. Und wenn ich kurz Beispiele geben kann, was diese Dimensionen des Transnationalen in IOs sind, dann will ich auf drei Sachen hinweisen. Internationale Organisationen sind entstanden als Instrumente, um grenzüberschreitende Probleme zu lösen. Und von denen gab es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts recht viele und zunehmend mehr. Diese modernen Verkehrs- und Kommunikationstechnologien, Eisenbahn, Telegraph, haben zu einer Verdichtung von Austausch über Grenzen hinweg, große Räume hinweg geführt. Und dadurch sind eine Fülle von Abstimmungsproblemen entstanden. Man kann die Eisenbahn nur durch ganz Europa nutzen, wenn sie auch über die Grenzen und über unterschiedliche Spurweiten führen kann. Das ist ein Thema, wozu Uwe besser sprechen kann. Man kann nur mit Kollegen in anderen Teilen der Welt in einem engen Briefverkehr stehen, wenn es einheitliche Bruttosysteme geben kann. All das war Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts nicht der Fall und bedurfte Aushandlung und Abstimmung. Aber auch ganz andere Probleme, der internationale Sklavenhandel etwa, ließ sich im Rahmen der etablierten imperialen oder nationalen Verfasstheiten zunehmend weniger lösen. Und auf diese Probleme und Handlungsbedarf ist eben mit dem Mittel von internationalen Organisationen reagiert worden. Und im Grunde ist es bis heute noch der Fall. Eine zweite Ebene, internationale Organisationen waren und sind Ressourcen, um Gleichgesinnte für bestimmte Anliegen zu mobilisieren, berufliche Interessen zu vertreten, gesellschaftlichen Reformbedarf zu adressieren oder gar politische Bewegungen auf den Weg zu bringen, die Arbeiterbewegung, der Umweltschutz. All das sind Bereiche, in denen man gesagt hat, mit Gleichgesinnten aus anderen Ländern, wir tun uns zusammen und dazu braucht es eben die Form einer Organisation. Und ein dritter Bereich, der Transnationalität von internationalen Organisationen, den ich erwähnen will, betrifft die Akteure und die Praxis. Und das ist ein Bereich, der relativ selten gesehen wird, weil wir mit der Vorstellung agieren, dass Vertreter in IOs für ihre Länder oder für ihre nationalen Verbände stehen und dementsprechend eine nationale Logik vertreten. Wenn man sich konkret anguckt, wer dort wie agiert, welche Anliegen verfolgt, dann stellt man fest, dass das in der Regel Menschen sind, die in der Lage sind, zu vermitteln zwischen verschiedenen Kontexten. Zwischen dem Kontext, aus dem sie kommen, dem globalen, universalen Anliegen von vielen von diesen Organisationen und zwischen den Anliegen aus anderen Kulturen, Ländern, mit denen sie dann in den Organisationen konfrontiert sind. Das heißt, man kann sagen, und das versuche ich in dem Beitrag zu zeigen, aber das versuchen viele andere in der internationalen Organisationenforschung auch, man kann sagen, in IOs findet man transnationale Akteure und eine transnationale Praxis. Austausch, Transfer, Lernprozesse, die über Grenzen hinweggehen und die dementsprechend in der Lage sind, nationale, imperiale, also geopolitische Konstellationen, Imaginationen zu unterlaufen. Und zu zeigen, um auf Dietmars Frage zurückzukommen, dass die Region Ostmitteleuropa dort in diesen Prozessen von Anfang an zentral mit dabei war, ist in mehrerlei Hinsicht zentral. Denn wie Sie wissen, wird ja für die Region ganz oft das Argument einer verspäteten Nationalisierung gemacht und dementsprechend konnten sie auch erst sehr spät überhaupt im internationalen System agieren. So verstanden, wie wir es vorschlagen, erkennt man, dass in der Region staatliche genauso wie private Vertreter von Anfang an das Instrument internationaler Organisationen für sich genutzt haben, daran souverän und aktiv teilgenommen haben oder manchmal auch dezidiert gesagt haben, das ist unseren Interessen entgegenstehend, wir halten uns zurück. Und wenn man das dann rückbindet an unser Wissen über die Genese internationaler Organisationen, kann man sagen, da ist eben ein spezifischer Imprint aus der Region. Das heißt, transnationale Probleme aus der Region wurden in diesen Weltvereinen oder in diesen Organisationen mit hineingetragen, haben die Struktur dieser Organisationen geprägt und haben dementsprechend das, was internationale Organisationen und das internationale System ausgemacht hat, von Anfang an relativ vielgestaltig und mit verschiedenen Stimmen gespielt werden lassen. Und das ist schon eine Kehrtwende im Vergleich zu dem Fokus auf den Westen und auf die Nation in unserem Wissen von internationalen Organisationen.
Danke, das war vielleicht noch ein Wort zum Ablauf. Ich habe jetzt sozusagen noch Fragen für eine zweite Runde vorbereitet. Da würde ich bitten, vielleicht dann nicht länger als 5 Minuten zu sprechen, sodass dann zum Schluss noch Raum wäre, dass Sie eine Frage, dass Sie noch Fragen stellen könnten. Ich fange mit Mischa an in der zweiten Runde. In deinem Migrationskapitel sehe ich, habe ich zwei große Motivationen grenzüberschreitender Mobilität gesehen. Das ist zum einen, wären das politische Gründe, also das Exil, sowie andererseits wirtschaftliche Gründe, also Arbeitsmigration, kurz gesagt. Lassen sich da klare Grenzen zwischen diesen beiden Phänomenen ziehen oder geht das ineinander über? Gibt es Interaktionen?
Also ganz kurz geantwortet, nein, es lassen sich keine Grenzen da ziehen. Also Grenzen sind ja ohne dies immer künstliche, externe Strukturierungsversuche für ein hochkomplexer sozialer Realitäten, und das gilt eben für diese Begrifflichkeit Exil, also man müsste vielleicht noch hinzufügen Flucht und Wirtschaftsmigration natürlich in genau dem gleichen Maße. Also es ist außerordentlich schwer, also selbst mal ganz nüchtern überlegt, zu entscheiden, ob eine ökonomisch und sozial unerträgliche Situation, die dazu führt, dass jemand migriert, schon als Flucht bezeichnet werden kann oder sollte oder nicht. Sie wird es in der Regel nicht, weil auf der anderen Seite sowohl der Begriff des Exils eine Selbstbezeichnung bestimmter sozialer Eliten ist, ebenso wie der Begriff der Flucht zunächst mal eine administrative Kategorie ist. Also wir können beispielsweise an die sogenannten Scheinasylanten denken. Also ein Begriff, der deswegen aufkommt, weil der Asylantrag in einer bestimmten Zeit die einzige Möglichkeit ist, überhaupt zu migrieren. Und Migration ohne dies immer stattfindet und gezwungen ist, also das heißt, die Migrantinnen und Migranten sind immer gezwungen, quasi ihre persönliche Motivation und ihre Lage einzupassen in diese administrativen Kategorien. Also ein französischer Kollege hat den Begriff der Papierkarriere da eingeführt. Hinzu kommt, dass es eben Übergänge gibt. Es gibt sehr, sehr viele, also im späten 19. Jahrhundert sehr viele Bildungsmigranten aus dem Russischen Reich beispielsweise, die in den Westen gehen, dort in Kontakt kommen mit revolutionären Theorien und dann quasi zu politischen Exilanten werden. Es gibt Flüchtlinge, die, wenn sie politisch motiviert sind, in der Regel versuchen, nur eine Grenze zu überschreiten und die dann aber im Grunde zu Siedlungsmigranten werden, wenn sie sich entscheiden, weiter wegzugehen, weil sie die Hoffnung verloren haben, zurückzugehen. Das heißt, wir haben im Grunde ein Spannungsfeld von externen Kategorien und Migrationswirklichkeiten und Migrationsmotivationen und ständige Übergänge zwischen diesen. Um das ganz kurz zu halten.
Ja, danke. Vielleicht zu meiner Leseerfahrung sozusagen ein Kommentar kurz. Es fällt stark auf, und ich finde positiv fällt das stark auf, dass die Ebene der Akteure, also der konkret handelnden Menschen in dem Band sehr, sehr stark gemacht ist. Beispielsweise grafisch darstellerisch durch solch herausgehobene Kästen, so biografische Vignetten von bekannten und weniger bekannten Personen, das finde ich sehr, sehr gelungen. Was bezweckt ihr damit eigentlich? Also hat das sozusagen, es trägt natürlich sehr stark zur Auflockerung des Bandes bei, das kann ich sofort sozusagen bestätigen, aber hat das auch eine methodische Funktion. Ich habe jetzt, im Grunde könnte ich das an alle drei stellen, die Frage, weil das zieht sich durchgehend durch sämtliche Kapitel. Ich habe sie jetzt für Katja formuliert. Da ist mir stark in Erinnerung geblieben, weil ich dazu wahrscheinlich noch am wenigsten weiß und viel gelernt habe, sozusagen, dass die zahlreiche Biografien bekannter Feministinnen dargestellt werden und das eben auch transnational.
In der Tat, wir haben versucht und ich denke, das ist uns an der Stelle auch tatsächlich gelungen, dezidiert eine akteurszentrierte Perspektive einzunehmen. Das hat zum einen was damit zu tun, dass insgesamt in der transnationalen Historiografie Akteure im Mittelpunkt stehen, weil sich über konkrete Menschen Verflechtungen, Vernetzungen sehr gut studieren, verfolgen lassen, weil die greifbar werden. Und weil man mit einer akteurszentrierten Perspektive auf Transnationalität bestimmte Statements neuerer, sozusagen Statements in Forschungsfeldern revidieren kann. Ich will das kurz illustrieren. Für die Geschichte, für internationale Organisationen findet man häufig das Bild, dass sie quasi einmal gegründet, gegeben sind, relativ hartnäckig sind, wenig wandlungsfähig, reformstarr sind und irgendwie so eine Art Eigenleben entwickeln. Die UN tut das, der Völkerbund hat das gemacht. Blickt man mit einer Akteursperspektive hinein, also fragt man, wer hat dort eigentlich was, welche Position, wie ausgefüllt, dann kann man viel besser verstehen, wie diese Organisationen funktionieren, wie sie entstanden sind, wie sie sich verändern, wie sie aber auch wie und wodurch sie Kontinuitäten entwickeln. Man kann erkennen, dass internationale Organisationen weder besonders fragil noch ein Automatismus sind, sondern das, was mit ihnen getan wird, das Ergebnis der Entscheidung von Einzelnen ist und dann wiederum beeinflusst ist von den Kontexten, in denen sie leben. Und wenn man das einmal sozusagen durchschaut hat, dann versteht man, dass da eine riesige Komplexität dahinter ist, nie nur in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Und Sie wissen vielleicht, dass eines der sozusagen der zentralen Beiträge der Geschichtswissenschaft zu den Sozial- und Geisteswissenschaften eben der beständige Hinweis auf Komplexität in Lebenswelten und Lebenssituationen ist. Und dabei kann eine akteurszentrierte Perspektive sehr wohl helfen. Zweites kurzes Beispiel. Uwe hat es eingangs schon angesprochen, dass man das für die Geschichte moderner Gesellschaften das Narrativ leitet, es gäbe eine universale Entwicklung vom Imperium hin zum Nationalstaat. Und erst wenn man den Nationalstaat hat, kann man an internationalen Organisationen teilnehmen. Wiederum, wenn man auf die einzelnen Vertreter aus Polen, aus Ungarn, aus Böhmen an den frühen internationalen Organisationen, wenn man da hinschaut, dann stellt man fest, dass sie in ganz verschiedenen Rollen teilgenommen haben, als Fürsprecher der Imperien, genauso aber als Vertreter der Imperien, als Fürsprecher der Nationalbewegungen, aber auch einfach als Sachexperten ihrer Gesellschaften. Das heißt, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Positionen sind da im Spiel. Das in einer Zeit, in der scheinbar das Imperiale das zentrale Ordnungskriterium war und eine ähnliche Vielfalt an Rollen, an Kontexten, an Bezugnahmen kann man eben auch für die Zeit danach erkennen. Und das heißt, wir haben es mit Vielgestaltigkeit zu tun und Vielgestaltigkeit lässt sich eben über konkrete Akteure in ihrem Verlauf sehr gut herausarbeiten. Das vielleicht soweit.
Ja, ich darf noch vielleicht eine letzte, sagen wir mal, systematische Frage aufmachen an Uwe. Sie wissen, wir sind alle Historiker. Als Historiker lieben wir es geradezu, über Periodisierungen, über Anfänge und Brüche und Kontinuitäten zu sprechen. Die Darstellung in dem Band beginnt ja mit der Mitte des 19. Jahrhunderts und endet im Ersten Weltkrieg, also mit Beginn des Ersten Weltkriegs. Weshalb, Uwe, habt ihr diese beiden zeitlichen Schnitte gewählt?
Ja, da könnte ich mich eigentlich ganz kurz fassen, weil es ist eigentlich schon vieles gesagt worden. Also wir sehen diese Periode von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg geprägt, eigentlich zum einen in der normalen, also in der üblichen Meistererzählung Durchsetzung des Nationalstaates, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Und wir würden eben schon argumentieren, dass eben in Ostmitteleuropa die Imperien, insbesondere die Habsburger Monarchie, spielt da eine sehr große Rolle. Also durchaus auch ein, ich sage, Entschuldigung für diese ökonomische Sprache, ich bin halt Wirtschaftshistoriker, also auch ein konkurrenzfähiger Typ von Herrschaftssystemen in mancherlei Hinsicht gewesen ist. Beispielsweise auch, man kann das auch durchaus für die Ökonomie behaupten. Das ist also das erste strukturelle Merkmal sozusagen. Es gilt ja normalerweise so mit der 48er Revolution, dann haben wir die deutsche Einigung, wir haben Risorgimento in Italien, eben so Durchsetzung Nationalstaat. Und man sollte grundsätzlich, vielleicht kann ich das in dem Zusammenhang schon auch mal sagen, immer ein bisschen skeptisch sein gegenüber so Geschichtsschreibungen, die so auf so bestimmte Ziele hingeschrieben sind. Ne? Also ich meine, in der Region, in der wir uns hier befinden, hat es das ja schon mal gegeben. Da ging es also Richtung Kommunismus. Es gibt aber auch heute Historiker, wie der sehr geschätzte Herr Kollege Heinrich August Winkler, die schreiben dann eine deutsche Geschichte unter dem Titel Der lange Weg nach Westen. Geschichte läuft aber nicht so ab, dass sie auf irgendwie so ein Ziel hinstrebt. Das ist häufig problematisch und da sollte man immer ein bisschen wachsam sein. Genauso, das kennen Sie wahrscheinlich, als nach dem Zusammenbruch des Sozialismus Anfang der 90er Jahre gibt es ja diesen Fukuyama, der meinte, ja, jetzt ist das Ende der Geschichte, die liberale Demokratie hat gesiegt. Wir wissen heute, dass das Ende der Geschichte durchaus nicht erreicht ist, dass wir heute wieder ganz andere und viel unübersichtlichere Probleme teilweise haben als zu Zeiten des Kalten Krieges. Entschuldigung, bin ein bisschen abgeschweift. Der zweite Grund für diese Periodisierung 1850 bis 1914 ist, das ist auch schon angeklungen, man häufig so als erste Globalisierung bezeichnet. Man müsste vielleicht genauer sagen, also erste Globalisierungs- oder erste Phase der Globalisierung in den modernen Zeiten. Es gibt auch Historiker, die von einer archaischen Globalisierung in der frühen Neuzeit und so weiter sprechen. Ich glaube, das ist relativ gut bekannt, was man sich darunter vorstellen muss. Also doch eine immense Zunahme der Verflechtungen in allen möglichen Bereichen. Natürlich würde ich das Wirtschaftliche dabei betonen, aber es gilt natürlich auch für die anderen Bereiche der Gesellschaft, was eben basiert auf so Sachen wie Transportrevolution. Man muss sich das mal vorstellen. Also das, was wir heute in der Kommunikationsrevolution erleben, dass sie praktisch in Echtzeit miteinander über den ganzen Globus kommunizieren können, das ist natürlich ein riesiger Schritt. Aber wenn Sie sich die Veränderungen in der Mobilität von Menschen, was auch für die Migration ganz wichtig war, vor Augen halten, durch die Eisenbahn und dann später zum Beispiel bei der Auswanderung auch durch die Auswanderung über Ozeandampfer, dann ist das ein ähnlich gravierender Schritt gewesen, wenn Sie vergleichen, wie schnell Sie sich mit einer Eisenbahn und einer Pferdekutsche fortbewegen konnten. Das ist also eine zigfache Beschleunigung letztendlich gewesen, schon im 19. Jahrhundert mit den entsprechenden Auswirkungen. Und in dem Moment hatten alle möglichen Prozesse auf der Erde sozusagen schon miteinander mehr zu tun. Das Rote Kreuz, über das die Kollegin Naumann geschrieben hat, beispielsweise wurde in dieser Zeit gegründet und viele, viele Sachen mehr. Und dann für der dritte kleine Punkt wäre natürlich, dass es auch für die Region, das ist jetzt mein spezielles Feld, die Zeit der Industrialisierung ist, der ersten Industrialisierung. Momentan haben wir ja die dritte oder vierte, das wissen wir nicht so genau. Wo also die Region, die wir untersuchen, auch übrigens, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, so einen speziellen Typ von Industrialisierung durchgeführt hat. Eben nicht den man aus England oder aus Deutschland, oder eigentlich müsste man sagen, nicht Deutschland hat sich industrialisiert, sondern Sachsen, Rheinland und so weiter kannte, sondern da spielte Nahrungsmittelindustrie eine sehr wichtige Rolle. Also nicht so die klassischen Führungssektoren. Das ist eben auch wieder so eine Sache, die Wirtschaftshistoriker haben immer so ein Bild oft vor Augen von dieser klassischen Industrialisierung. Und die anderen, die waren vielleicht Nachzügler, aber die haben auch irgendwie eine Alternative gefunden. Und das ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen, weil es eben nicht überall nach einem Modell funktionieren kann, wie wir ja im 20. Jahrhundert auch erlebt haben in der Entwicklungsökonomie, wenn wir mal den Blick über Europa hinaus richten, dass es eben nicht immer nur nach einem Modell letztendlich gehen kann und man sich hüten sollte, eben das eben so abzustufen. Das sind die haben es richtig drauf und die anderen müssen nur erstreben, dass sie das auch nachholen können. So funktioniert auch die Weltwirtschaft nicht.
Ja, herzlichen Dank auch für eure Disziplin. Zeitlich gesehen, der Plan geht einigermaßen auf. Also wir haben jetzt noch 7-8 Minuten. Es bestünde nun die Möglichkeit, dass aus Ihrem Kreis eine Frage gestellt wird, ein Kommentar gegeben wird. Wenn
Wir haben ja jetzt im letzten Punkt gerade die Abgrenzung, die äußere Periodisierung, also zu allen anderen Zeiten gemacht. Gibt es noch eine innere Periodisierung, wo man Einteilungen innerhalb dieses 60 bis 70 Jahre Zeitraums vornehmen kann?
Nein. Es war ganz einfach, also natürlich, es ließen sich jede Menge Einschnitte da machen, also beispielsweise für Ostmitteleuropa 1871, das ist die Gründung des Deutschen Reiches, die eben dann auch gewisse Relevanz hat für die politischen Verhältnisse weiter im Osten und im Westen schon sowieso. Wir haben das nicht gemacht, weil das für die Leute, mit denen wir, also für den Fokus, den wir haben, eben auf Akteurinnen und Akteure, nicht so eine große Rolle spielt. Also es gibt da gewisse Zäsuren, über die gewisse Handlungsmöglichkeiten öffnen oder wieder schließen. Also das wäre für die Migration beispielsweise, Uwe hat das ja gerade schon erwähnt, die Einführung der Dampfschifffahrt, was dafür sorgt, dass Migration wesentlich schneller möglich ist, hin und zurück möglich und vor allen Dingen viel, viel billiger wird. Aber es hat sich nicht als wirklich sinnvoll erwiesen. Das eine, was man jetzt sozusagen einschränkend sagen müsste, ist eben der Erste Weltkrieg. Also die meisten Beiträge enden 1914, meiner endet 1918. Weil ich es für sinnvoll gehalten habe, im Rahmen einer Migrationsgeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Beginn systematischer Zwangsmigration und ethnischer Säuberung mit hineinzunehmen. Was mich selber dann für den zweiten Band in die interessante Situation bringt, dass ich wieder mit 1914 anfangen muss, weil da ein Zeitraum anfängt, der erst 1945 endet, nämlich der große europäische Bürgerkrieg oder neue 30-jährige Krieg mit ethnonationalen Massenmorden und Zwangsumsiedlungen, die eben dann erst 1948/49 zu einem Ende kommen in dem Bereich, die wir hier haben. Das heißt, wir haben natürlich gewisse Strukturierungen, die aber für jedes Kapitel eigen sind und wo es sich nicht als sinnvoll erwiesen hat, nochmal eine Binnenperiodisierung dieses Zeitraums zu unternehmen.
Geschichte ereignet sich ja in Zeit und Raum. Deshalb möchte ich abschließend fragen, das ist jetzt ein paar Mal schon angeklungen, dass euer Untersuchungsraum beschäftigt sich oder besteht aus polnischen, tschechischen, slowakischen und ungarischen Territorien, also das sind solche, die bis 1918 sämtlich nicht Nationalstaaten waren, sondern Teil des deutsch-preußischen, des habsburgischen oder des russischen Reiches waren. Würde sich nun was ändern in eurer Darstellung, in eurer Thesenbildung, wenn ihr sozusagen über das klassische Ostmitteleuropa hinausgegangen wärt, also Südosteuropa mit reingenommen hättet, Staaten wie Rumänien, Griechenland, Serbien, Bulgarien, ich glaube, das waren sie jetzt, die schon alle in den, also noch im 19. Jahrhundert unabhängig geworden sind. Zuweilen wird diese Region, ja diese Großregion zusammengesehen, Ostmittel- und Südosteuropa. War das von euch eine strategische Entscheidung zu sagen, wir gucken auf das Ostmitteleuropa im engeren Sinne? Würde sich da was ändern?
Ja, also ob das eine strategische Entscheidung war, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich in dieses Projekt hineingekommen bin und da war es schon so umrissen. Aber ich muss natürlich schon betonen, dass wir in einigen Abschnitten über dieses Kernostmitteleuropa hinausgehen, also auch nach Südosteuropa schauen und auch teilweise ins Baltikum beispielsweise. Und das haben wir auch deswegen gemacht, vielleicht um deine Frage schon zu beantworten, würde es anders aussehen. Also ich finde, in vielerlei Hinsicht sind das gute Vergleichsfälle. Und ich finde, also jetzt vom wirtschaftshistorischen Standpunkt heraus sieht man sehr schön, dass diese südosteuropäischen Länder anders in die Weltwirtschaft integriert worden sind als Nationalstaaten, als beispielsweise die Habsburger Monarchie. Die waren in vielerlei Hinsicht offener, während die Habsburger Monarchie ja so eine Art Binnenmarkt geschaffen hat, was für viele Branchen im Grunde genommen vorteilhaft gewesen ist. Und es ist ganz interessant, sich das anzuschauen, wenn man beispielsweise hier so diese Mittel der Verflechtung nimmt, wie die Eisenbahnentwicklung, dass also auch in den angeblich so vernachlässigten Peripherien der Habsburger Monarchie durchaus mehr Eisenbahnen vorhanden waren als im rumänischen Nationalstaat. Gut, manchmal ist dieser Vergleich ein bisschen unfair, das sehe ich ein, aber also insofern als Vergleichsmaßstab ist das schon ziemlich wichtig für uns. Und was man natürlich sagen muss, es hängt ein bisschen auch natürlich mit unserer Expertise zusammen. Wir sind eben eher in diesem Kernostmitteleuropa zu Hause, wissen nicht ganz so viel darüber. Und wenn wir noch den ehemaligen osmanischen Bereich als viertes Empire mit hinein hätten nehmen müssen, das hätte doch noch eine Menge Zusatzforschung und da läuft da einiges eben ein bisschen anders. Insofern kann man das klassische Ostmitteleuropa schon eher abgrenzen. So, wir kriegen Signale, dass wir hier enden müssen.
Ja, es ist noch ein Schlusswort sozusagen von Katja Naumann.
Ich wollte nur ergänzend dazu hinzufügen, also für mein Feld, den Internationalismus, hätte es einen großen Unterschied gegeben, wenn man sich nur auf eine Region konzentriert hätte, in der schon Nationalstaaten existieren. Denn das, was ich versucht habe auch zu zeigen, ist das Spannende am Ostmitteleuropa vor dem Ersten Weltkrieg, ist eben die Vielgestaltigkeit der Rollen, der Kontexte, der Interessen und Strategien in Organisationen teilzunehmen, auch ohne oder jenseits und teilweise erschwindelt mit dem Ticket sozusagen des Nationalen. Sprich, wir haben was entdecken können, was man im Blick auf andere Regionen nicht entdecken kann. Zugleich würde man aber natürlich auch eine andere Form, in meinem Fall von Internationalisierungsanliegen entdecken, würde man in das westliche Europa schauen oder in andere Bereiche der Welt. Denn die transnationalen Probleme, die Ausgangspunkt waren für die Gründung von IO, sondern die Teilnahme, die war natürlich spezifisch und die prägen sich aus. Sprich, ja und nein, aber das ist wahrscheinlich immer so, dass man mit jeder Art, mit jedem Gegenstand, mit jeder Frage etwas Spezifisches entdecken kann und darüber was erfahren kann, aber dieses Spezifische ist dann eben ein Mosaikstein in einem großen Ganzen und die anderen Mosaiksteine sehen anders aus.
Ja. Herzlichen Dank an euch drei und an Sie, dass Sie gekommen sind und zugehört haben und mitdiskutiert haben. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Ja, einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Wir freuen uns sehr, dass beim Aviva Verlag die Autobiografie von Alma Kalin erschienen ist. Es ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte mit diesem Buch verbunden. Dieses Buch wurde im Jahr 1931 auf Deutsch geschrieben von Alma Kalin. Sie wurde in Celje Cili, das war damals österreichische Monarchie, heute Slowenien, geboren und schrieb immer auf Deutsch. Dieses Buch blieb dann in ihrem Nachlass als Manuskript und wurde dann vor ein paar Jahren wiederentdeckt und wurde ins Slowenische bereits übersetzt. Die deutsche Originalfassung eigentlich ist aber nie erschienen, also seit dem Jahr 1931. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt diese Autobiografie beim Aviva Verlag lesen können.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.